Herzlichen Glückwunsch, das fängt ja gut an. So eine Beglückwünschung inszeniert man in der Regel immer, wenn es etwas Großartiges, Gelungenes, Schönes, Beglückendes gegeben hat. Herzlichen Glückwunsch zum Zwillingspaar. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto. Herzlichen Glückwunsch zum eingekauften Haus oder was auch immer. Herzlichen Glückwunsch. Wir beglückwünschen uns für etwas Gutes, etwas Neues, etwas Schönes, etwas Großes. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind im neuen Jahr angekommen und haben ein ganzes Jahr vor uns zu testen, wie glücklich wir werden, wenn wir die Nähe Gottes suchen. Herzlichen Glückwunsch, dass wir einander haben und wir nicht alleine Christ sein müssen. Herzlichen Glückwunsch, dass du dabei bist. Herzlichen Glückwunsch für das neue Jahr, das beginnt, dass Gott mit uns geht und dem wir mit Gott gehen wollen. Herzlichen Glückwunsch. Wenn etwas Schönes, Neues, Großes, Gutes geschehen ist. Das fängt ja gut an. Das kann man so und so sagen. Ich sag's mal positiv. Das fängt ja gut an, das neue Jahr. Das fängt wirklich gut an. Das werdet ihr gleich merken. Das fängt ja gut an. Es gibt Bibelworte, es gibt Bücher in der Bibel, die sind manchmal schwierig, da merkt man, oh, da ist von Anfang an irgendwie so ein bisschen Problem drin oder ein schwieriger, langsamer Auftakt, bis man so reinkommt. Und dann gibt es bei den Briefen des Paulus Briefe, wenn man die liest, und einen werden wir heute beginnen, da kann man einfach nur sagen, das fängt ja gut an. Herzlichen Glückwunsch. Und dann können wir das auch so sagen und ich sag mal so, das ist eigentlich die Art, wie wir es am gebräuchlichsten sagen. Das fängt ja gut an. Das ist sozusagen ein Seufzergrab, dieses Wort. Ah, das fängt ja gut an. Und wir meinen eigentlich das ganze Gegenteil. Das fängt ja gut an und meinen, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich möchte das positiv lesen. Das fängt ja gut an. Das fängt wirklich gut an. Dieses neue Jahr. Eine Lehrerin hat einmal in ihrer Grundschulklasse, als es da im Religionsunterricht darum ging, über Gott zu reden, die Aufgabe gestellt, jedes Kind sollte einmal malen, wie Gott aussieht. Also es wäre schon mal spannend, auch als Übung für einen Gottesdienst. Ne? Könnte ich ja mal machen. Stifte mitbringen und Papier. Wie würdet ihr Gott malen? Ein kleines Mädchen malte Folgendes. Ein Mädchen malte einen Thron und dieser Thron war in gleißendes Licht getaucht und von diesem Thron gingen nur Leuchtstrahlen aus und auf dem Thron hatte sie sozusagen eine Schachtel gemalt. Ein Karton. Die Lehrerin guckt da drauf und sagt mal, warum hast du das denn so gemalt? Was soll denn der Karton? Sagt sie, ja, in dem Karton, da ist was drin. Ja, was ist denn da drin in dem Karton? Da ist noch ein Karton drin. Aha. Und was ist in dem Karton? Da ist noch ein Karton drin. Aha. Und da drin ist noch ein Karton. Ja, und was ist denn in dem letzten Karton? Da strahlte sie und sagte, in dem letzten Karton, da ist das Geheimnis. Gott. Dieses Bild finde ich faszinierend, weil der Bibeltext, über den wir heute reden, sozusagen in sich eine Schachtel beinhaltet. Und diese Schachtel, auf dieser Schachtel steht Folgendes. In Christus. In ihm. Das ist wie ein Karton. Das ist wie ein Raum. Das ist wie ein Gefäß. In Christus. In ihm, bei ihm oder eben wirklich in diesem Raum ist ein Geheimnis. In ihm finden wir etwas. Und der ganze Brief des Paulus versucht nachher auszuleuchten, was Gott uns in ihm anbietet. Und dann werdet ihr entdecken, hoffe ich, dass ihr genauso begeistert seid und genauso begeistert mitsprechen könnt, hey, das fängt ja gut an, dieser Brief. Das fängt ja wirklich gut an. Ich starte Epheser 1, Kapitel 1, Abvers 1. Und ich habe euch einmal in diesem Text, das ist jetzt die Übersetzung, die ich auch aus meiner Bibel lese, es ist die Jerusalemer Bibel mit dem Herder-Text, habe ich einfach mal diese Stellen, wo in Christus, in Jesus ist, schon gelb gemacht, dass ihr seht, wie oft das vorkommt. Und ich möchte euch, ja, ich fange mal an. Also es geht so los. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das hört sich zunächst mal, ist der Auftakt ganz normal an, weil die meisten Briefe im Griechischen begannen so mit dem zweiten Satz zum Beispiel. Gnade und Friede sei mit dir, lieber Christus. Das war so das, was wir normalerweise am Briefende schreiben. Herzliche Grüße dein oder in Liebe verbunden oder herzlichst und allerliebst, was wir so ganz hinten am Schlusssatz schreiben bei Briefen. Das haben die Griechen ganz vorne reingeschrieben. Gnade sei mit euch und Friede. Und das Besondere hier bei Paulus ist im ersten Teil dieses Wortes, dass er Gott vorstellt. Und zwar nicht Gott den Schöpfer, sondern, und das fängt schon gut an, sondern er stellt Gott in der Beziehung zu uns vor. Gleich am Anfang. Gott, der Vater. Gleich eine Beziehungsaussage. Keine theologische große Hymne auf irgendetwas. Nein, Gott, der unserem, ja, Friede von Gott, unserem Vater. Wow, das fängt gut an. Gott begegnet uns in der ersten Zeile, gleich im Anschreiben, gleich in der Eröffnung, ganz oben, Gott, unser Vater. In diesem Namen, aus dieser Beziehung, in dieser Relation sieht Paulus das, was jetzt kommt. Er schreibt uns, Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Friede von Gott und dem Herrn. Und das ist diese Spannung, die wir manchmal so schwer aushalten, dass Gott uns Vater und liebevoll nah ist, zärtlich, fürsorgend und dass uns Gott nah ist und zugleich Herr im Sinne einer Autorität, im Sinne eines Anspruchs. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, da trägt er dick auf. Wenn man das so liest, denkt man, oh Paulus, hast es nötig? Hätte er schreiben, hier, Paulus, demütiger Knecht des Allerhöchsten, schreibt er aber nicht. Er schreibt Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Paulus macht am Anfang seines Briefes deutlich, das, was ich euch sage, ist nicht meine Meinung. Das, was ich euch sage, kommt daher im Auftrag Gottes und diesen Auftrag habe ich mir nicht geholt und nicht genommen, der ist mir verliehen worden. Und damit bekommt alles, was gesagt wird, natürlich eine ganz andere Dimension. Es geht nicht mehr so sehr darum, aber das sagst du. Wir haben das ja gerne, dass wir, wenn uns jemand etwas sagt, wir das gerne relativieren, sobald wir spüren, es gibt einen Anspruch an uns. Das ist menschlich. Paulus möchte mit dieser Adresse ganz vorne vorn Paulus, Apostel Christi, durch den Willen Gottes deutlich machen, hier gibt es jetzt etwas, was eine ganz spezielle Größe, die jetzt wirksam wird. Nämlich, ich habe meinen Auftrag und das, was ich euch sage, nicht von mir selbst, sondern durch Gottes Willen bekommen und ich bin geschickt, Apostel, Gesandter, ich bin geschickt, es euch zu sagen. Hanu, könnten wir sagen, ja, ist ja immer so, die da oben und wir hier unten, die haben Recht und ich habe Unrecht, die sind groß und wir sind die Kleinen, das ist ja schon wie in der Welt, so auch hier. Deswegen schreibt Paulus weiter, nee, das sagt er anders, er sagt an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus. Er sagt nicht, ich, der Apostel, schreibe an die kleinen Hanseles, ihr habt es ja nötig. Er sagt, die Gruppe, denen ich schreibe, ihr seid in diesem Raum, in dieser Schachtel, in dieser besonderen Nähe und in dieser Beziehung zu Jesus Christus, spricht er die Menschen und Leser des Briefes und Hörer des Briefes an als Heilige. Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin, sagt Jesus im Auftrag Gottes im Matthäusevangelium. An die Heiligen. Das heißt jetzt nicht in unserem volkstümlich geprägten Verständnis, oh, das sind doch die ethisch Fehlerlosen, die immer so verknöchert und verhärmt aussehen am Ende ihres Lebens, vor lauter Askese und weggedrückter Freude. Das sind doch die, wenn man die anguckt und man sagt, nein, so möchte ich nicht enden. Die haben ja nie Spaß am Leben gehabt. So Heilige, die irgendwie in siedendem Öl gekocht wurden und keiner starb eines natürlichen Todes. Das sind doch die Heiligen, die wir normalerweise in unseren, hier im Bayerischen vielleicht noch mehr, die wir vor Augen haben. Da gibt es zuerst jedem Heiligen ein Martyrium. Das meint Paulus nicht. Paulus meint, ihr seid heilig, weil ihr Gott begegnet seid. Ihr seid heilig, weil Gott euch diesen Wert und diese Qualität beigelegt hat. Ihr seid deswegen heilig. Und ihr seid gläubig, nicht an irgendetwas, sondern euer Glaube gründet in Jesus, gründet in dem, was Jesus bedeutet, wer er ist. Und euer Glaube wird gelebt in dieser, wie soll ich sagen, in diesem Raum, wie in diesem Karton, wie in dieser Schachtel. Ihr selber seid mittendrin. Ihr seid gläubig in Jesus. Gut, jetzt haben wir den ersten, sozusagen, wir haben also die Anschrift gelesen. Mehr haben wir gar nicht gemacht. Wir haben also gerade gelesen, Paulus schreibt uns, er ist Gesandter von Gott durch den Willen Gottes und wir sollten hinhören, was er sagt. Und er spricht uns an, wie die Menschen damals in Ephesus, ihr seid heilig und gläubig. Und das heißt eigentlich auch, das, was ich euch sage, wird für euch interessant sein und muss euch interessieren, weil es dieses Beziehungsverhältnis betrifft in Christus und Gott, dem Vater, der uns liebt, und Jesus, der unser Herr ist. Wir haben es gesungen. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Und was jetzt kommt, das müsstet ihr versuchen, ohne Punkt, ohne Komma, in einem Zug zu lesen, bis Vers 14 in euren Bibeln. Das ist im Griechischen nämlich ein Satz. An diesem Satz haben schon Philologen, also solche tollen Forscher von Sprache, gesagt, in der ganzen griechischen Literatur ist mir nirgends ein solcher Satz untergekommen. Glaube ich. Und dass Paulus am Ende noch weiß, was er vorne geschrieben hat, an dieser Stelle ist es ihm gelungen, das durchzuhalten. Es gibt auch Sätze von ihm, da hat man den Eindruck, jetzt hat er sich vertüttelt. Irgendwie hat er sich in Wolke 16 verflogen und dann hört er den Satz auf und landet lieber. Aber Paulus startet hier durch, atemlos. Und ich möchte euch bitten, an dieser Stelle mal sozusagen mitzulesen, euch so mitreißen zu lassen und sich vorzustellen, da sitzt einer und schreibt. Und man hat fast den Eindruck, der hat Mühe, mit dem Popo auf dem Sitz zu bleiben und den Stift noch sozusagen aufs Papier zu drücken, weil alles andere, was in ihm ist, eigentlich schon gern Himmel gerissen wird. Und er hat noch gerade mit der Scheichenspitze Kontakt zum Blatt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jeglicher Art von geistlichem Segen in den Himmeln gesegnet hat in Christus. Denn in ihm hat er uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, auf dass wir heilig seien und makellos. In Liebe hat er uns durch Jesus Christus dazu vorausbestimmt, zur Sohnschaft hin zu ihm nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns in dem Geliebten begnadet hat. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er reichlich über uns ergoss durch Mitteilung jeglicher Weisheit und Einsicht. Weiter, nächste Folie. Wir sind noch nicht fertig. Denn er tat uns kund das Geheimnis seines Willens, so wie es ihm gefiel, wie er es sich vorgenommen hatte in ihm, zur Verwirklichung der Fülle der Zeiten, nämlich das All in Christus, wieder unter ein Haupt zu fassen, das himmlische und das irdische. Ja, in ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir im Voraus erwählt wurden, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem entscheidet seines Willens wirkt, nach dem Entscheid seines Willens wirkt. Wir sollten zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen, die wir schon vorher unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft eurer Erlösung vernommen und gläubig aufgenommen habt. In ihm, sage ich, seid ihr mit dem Heiligen Geist der Verheißung besiegelt worden. Er ist das Angeld unseres Erbes zur Erlösung seines Eigentums und zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wisst ihr noch, worum es geht? Ich habe den Eindruck, man ist einmal so, ich habe auf meinem Computer gerade Bilder von Satelliten von irgendwelchen fernen Galaxien. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, da ist man gerade mit Paulus einmal durchgeflogen. Wow! Das, was wir nie können, Paulus konnte das scheinbar. Einmal so richtig durch. Ein Satz. Das fängt ja gut an. Einsatz. Wie knacken wir den? Gehen nochmal eine Folie zurück. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jeglicher Art von geistlichem Segen in den Himmeln gesegnet hat in Christus. Das ist ja eine Wortkaskade. Man könnte sagen, also er hat uns gesegnet. Das ist ja schon mal gut. Er hat uns gesegnet mit Segen. Das ist doppelt gemoppelt. Er hat uns gesegnet mit geistlichem Segen. Aha. Mit jeglicher Art von geistlichem Segen. Aha. In den Himmeln, das auch noch. Und dann in Christus. Unglaublich. Und dieser ganze Block Epheser 1 bis 4, also Vers 3 bis 14, lässt sich wie folgt am besten verstehen. Das, was Paulus sagen wollte, steht hier in Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns jetzt mit jeglicher Art von geistlichem Segen. Fangen wir mit dem Segen an. Paulus macht zunächst einmal deutlich, und das kannten ja die Zuhörer damals in Ephesus und auch andere jüdische Geschwister, die aus dem Judentum kannten und wussten, Gott segnet. Und wenn Gott segnet, das war die Vorstellung, dann segnet er real. Nämlich mit Frau, mit vielen Kindern, mit Viech, mit Weide, mit Ertrag. Wer von Gott gesegnet war im Alten Testament, eine lang verbreitete Vorstellung, war gut genährt und gut und wohl situiert. Der hatte eine gute Herde, der hatte gute Weide, ein gutes Haus, der hatte gute Kinder. Der war sichtbar gesegnet. Jetzt sagt Paulus, wir sind auch gesegnet. Und zwar mit geistlichem Segen. Oh ja, sagen wir. Im Ruhrgebiet, wo ich aufgewachsen bin, gab es nur so einen Spruch, wenn irgendjemand ein Versprechen machte, sagte man hinten drauf, im Geiste. Das hieß dann so wie, gilt nicht. Das verspreche ich dir zwar, aber eigentlich, ja. Ich komme heute Nachmittag, ich verspreche es dir im Geiste. Da wusste man, der taucht nie auf. Im Geiste war irgendwie aus der Kirche raus, wie man so will. Da wird zwar was versprochen, aber man sieht es nicht, man merkt es nicht und eigentlich gibt es das gar nicht. Schade. Paulus sagt, Gott segnet uns mit geistlichem Segen genau so real, wie der irdische Segen im Alten Testament. Und dieser Segen Gottes ist jetzt nicht nur bezogen auf Ertrag, nicht nur bezogen auf Lebensgrundlage, nicht nur auf Einkommensstruktur. Dieser Segen ist von jeglicher Art, umfassend, nicht eingrenzbar. Dieser Segen ist ein Segen, der wird sich einfach zeigen, aber er wird sich zeigen, real, er wird dargestellt werden. Gott hat uns gesegnet mit jeglicher Art von geistlichem Segen in dem Himmel, in Christus Jesus. In diesem Raum, in den Himmeln, in Christus Jesus, ist Segen. Deshalb heißt die nächste Folie, wenn wir uns dem nähern, noch ein weiter. Der Himmel hängt nicht voller Geigen, aber voller Segen. Das, was der Apostel Paulus den Menschen hier schreibt, den Ephesern schreibt, ist an dieser Stelle der Hinweis, der Himmel ist voller Segen von Gott. Nun müssen wir uns an dieser Stelle ein klein bisschen reinfuchsen in die Denkwelt der damaligen Zeit. Die Menschen haben geglaubt, der Raum, wo Götter walten, der Raum, wo Gott ist, ist der Raum der Himmel. Was Paulus seinen Zuhörern in den Briefen und auch in der Zeit damals dann zumutet, ist dieser Raum, dass er sagt, der Himmel oder der Zwischenraum, den wir nicht sehen, ist auch das Luftreich der Finsternis. Und irgendwo darinnen, so ungefähr, irgendwo dort gibt es diesen Raum, diesen geschützten, diesen göttlichen, diesen gleißend strahlenden Raum in den Himmeln, in Christus, real. Dort ist der Ort, wo Gott seinen Segen hineingelegt hat, den wir lebendig und real entfalten können. Paulus schreibt in Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jeglicher Art von geistlichem Segen in den Himmeln gesegnet hat, in Christus. Und dann holt er Luft und singt. Denn er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und dann geht es richtig durch die gesamte Geschichte des Heils, das Gott in Christus Jesus uns geschenkt hat. Und damit wir Luft holen können, singen wir noch einmal mit dem Lobpreisteam. Ich kann nicht schweigen. Weil Paulus konnte es auch nicht. Er musste mit diesen Wortkaskaden Gott loben, weil er gepackt war von der Größe des Geschenks und dem Segen, den Gott in Christus den Menschen anbietet. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann könnt ihr dort euch eine kleine Notiz machen. Bei Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das Wort, was dort im Griechischen steht, ist dasselbe Wort, derselbe Wortstamm wie Segen. Eigentlich würde man übersetzen müssen, ist aber für uns Deutsche sehr schwierig zu denken. Gesegnet sei Gott. Im Englischen geht das. Blessed be God. Darf man dort beten. Paulus beschreibt damit eigentlich folgenden Zusammenhang. Wer in den Segenstrom Gottes kommt, kann nicht anders reagieren, als selbst zum Segen zu werden und zu segnen. Wer sozusagen hineinspringt in das Fass mit Farbe, kommt mit der Farbe des Fasses wieder raus. Wer in den Raum Christus eintritt, wo Segen ist, kommt als jemand, der nur segnen und preisen und loben kann, wieder aus diesem Raum raus. Das steckt dahinter. Ich bin begeistert. Ich finde das faszinierend, dass Paulus die Leute in Ephesus so anspricht. Ihr seid gläubig, ihr seid Heilige. In Christus Jesus, in diesem Raum sind wir und leben wir. Und wir sind gesegnet mit jeglicher Art des himmlischen Segens. Für alle die unruhig werden, es gibt in diesem wunderbaren Abschnitt 6 Segen, die ich heute nicht durchkriege. Aber das muss uns, wir können erzählen. Erster Segen. Der erste Segen, wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Denn in ihm, in Jesus Christus, hat er uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, auf dass wir heilig seien vor seinem Angesicht und makellos. Wenn wir das so lesen, mag so reflexartig im Hinterkopf gleich auftauchen, ja, Moment. Auserwählt, das heißt, hat Gott da gesagt, ja, du kommst rein und du kommst nicht rein, du kommst rein und du kommst nicht rein. Nein, so nicht. Vor Grundlegung der Welt hat Gott den Entscheid getroffen, dass Menschen bei ihm sein sollen, dass seine Geschöpfe in seiner Nähe sein sollen. Das war die Grundentscheidung. Sie sollen gleichen Wesens sein wie er. Der Geist Gottes soll in ihnen sein. So wie Gott heilig ist, so sollen auch die Menschen heilig sein. So wie Gott ohne Schuld und ohne Sünde ist, ohne Makel, ohne Runzeln, so makellos sollen die Menschen sein. Ja, hat Gott gesagt in seinem Herzen, so soll es sein. Die Menschen sollen bei mir sein. Diese Entscheidung war vor Grundlegung der Welt. Gott hat es sich vorgenommen. Gott hat es gewollt. Warum ist das wichtig? Weil nicht der Gedanke entstehen sollte, es ist ihm so irgendwie passiert, als Christus am Kreuz starb, ist das so dann gerade noch mit so, da durchgerutscht oder reingerutscht. Nein, Paulus macht deutlich, Gott hat von Anfang an einen wunderbaren Plan, wunderbare Gedanken, ein glühendes Herz voller Liebe zu den Menschen. Vor Grundlegung der Welt, sagt er, erster Teil des Segens, von den vielen, vielen Segen in den Himmeln. Gott hat, erster Segen, hat euch erwählt, hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Er wollte mit uns Gemeinschaft haben, da war sein Herz. Und er wollte, dass wir heilig und makellos vor ihm sind. Und zwar in dieser Weise schon so, wie ich vorhin sagte, nicht als etwas, was wir durch uns selbst, durch eigene Leistung und Herleitung unseres eigenen Könnens aus uns selbst irgendwie darstellen könnten vor ihm. Herr, ich bin heilig, guck mich an. Es gibt so Menschen, die leben so rund, so heilig. Gibt es eine nette Geschichte, die mich mal sehr ins Herz getroffen hat. Ein Mensch kommt zu Gott und sagt, Herr, hier bin ich, schau dir meine Hände an. Ich habe mich ferngehalten von allem in der Welt. Meine Hände sind rein. Und es wurde still im Himmel. Und das Gesicht Gottes wurde traurig. Und Gott sagte, ja, rein sind deine Hände, aber auch leer. Gott möchte uns Leben schenken und er möchte, dass wir als Beschenkte mit Leben durch dieses Leben gehen, das Leben genießen und das Leben teilen mit Menschen und Menschen einladen zum Fest der Freude und zum Fest des Lebens mit Gott. Und auf diesem Weg, sagt Jesus, habt ihr es nötig, dass ich euch die Füße wasche? Man kann auf dem Weg durch diese Welt nicht ohne staubige Füße bleiben. Man kann nicht an die Hecken und Zäune gehen und dabei selber Spuren des Lebens abbekommen. Aber macht euch darum keine Sorgen. Die Heiligkeit und die Makellosigkeit, die ihr braucht und die euch auszeichnen wird vor Gott, die legt Gott euch selbst bei. Kleiner Hinweis, wenn wir Taufe haben, in diesem Jahr denke ich, werden wir eine haben, wenn wir Taufe haben, in der Regel wird getauft mit weißen Gewändern. Aus der Offenbarung kommt diese Tradition. Menschen, die freigesprochen sind, freigesprochen worden sind im Gericht, bekommen ein neues weißes Gewand. Rein, makellos. Sie bringen es nicht mit, sie haben es nicht selbst gewebt, sie haben es sich nicht selbst erstanden. Es wird ihnen verliehen, es wird ihnen umgetan, es wird ihnen geschenkt. Und in Christus Jesus kriegen wir jene Liebe, jene Makellosigkeit, jene Heiligkeit, die wir brauchen. Zweiter Segen. Er hat uns in Liebe durch Jesus Christus dazu vorausbestimmt, zur Sohnschaft, zur Kindschaft. Und was das bedeutet, kriegen wir in 2 Wochen in der Fortsetzung der Predigt. Amen.